Glaubt ihr, dass Gott durch Träume sprechen kann? Ja, manche nicken. Also es steht manches in der Bibel, dass wir den Träumen anderer Leute nicht vertrauen sollen. Also wenn jemand sagt, ich habe einen Traum gehabt, ich habe gesehen, dass du, da fordert uns die Bibel auch auf, zu prüfen. Interessanterweise spricht Gott gerade im muslimischen Bereich sehr oft durch Träume, wo sie ihrem Isa, ihrem Jesus begegnen und sich ihm zuwenden. Gott spricht durch Träume. Er hat zu mir mal durch einen Traum gesprochen, also schon einige Male, aber ein besonderer. Ich war noch ziemlich jung im Glauben und ich habe geträumt, ich wohnte in Bergen und gegenüber, auf der gegenüberliegenden Straßenseite, war unser Schrebergarten und dann wurde da irgendwie ein neues Haus hingebaut und dieses Haus, so ein dreistöckiges, hatte keine Garage, aber so einen Durchgang, durch den wir gehen konnten. Und der war so einfach nur ein roter Backstein gemauert und irgendwie so ein SF-Pflaster unten, also leer. Und in diesem Traum habe ich einen Menschen da liegen sehen, einen Obdachlosen. Und dann bin ich über die Straße gegangen, zu mir nach Hause, habe eine Decke und ein Kissen geholt und habe sie ihm gebracht. Und dann fragt er mich, warum tust du das? Und ich war junger Christ und ich dachte, jetzt muss ich ihm ja irgendwie sagen, warum ich das gemacht habe. Irgendwie für Jesus was Gutes tun. Und dann habe ich ihm gesagt, ich habe mein Leben Jesus gegeben und ich kann an so etwas nicht vorbeigehen. Ich musste dir helfen. Ah, sagte er, das möchte ich mir näher ansehen. Und dann war er 14 Tage 24/7 bei mir, neben mir. Und es war so, wie bist du Christ, wenn keiner hinguckt? Aber er hat hingeguckt. Er war 2 Wochen lang um mich herum. Und dann bin ich aufgewacht. Und dann dachte ich, war das jetzt so ein Traum, wie ich träume sehr viel, wie jede Nacht irgendwie, aber ich habe gemerkt, es hat was mit meinem Herzen gemacht und hat ein tiefes Erbarmen in mein Herz gelegt und bin Gott sehr dankbar für diesen Traum, dass er mir diese Möglichkeit der Anteilnahme, der Nächstenliebe so deutlich gemacht hat durch diesen Traum. Es sind auch jetzt besondere Zeiten, in denen wir leben, in denen wir uns gerade befinden. Aber vielleicht haben das alle Generationen über ihre Zeit gedacht, in der sie gelebt haben. Bist du eher einer, der das Glas halb voll oder einer, der das Glas halb leer sieht? Bist du eher pessimistisch oder eher optimistisch veranlagt? Sehnst du dich nach guten alten Zeiten zurück, wo alles ja viel besser war? Oder schlägt dein Herz oder in dir schlägt das Herz eines Optimisten? Das heißt, du bist der Ansicht, dass wir noch niemals in besseren Zeiten gelebt haben. Durch Social Media, durch Internet und Co. können wir als Christen mehr Menschen erreichen, als wir das je vorher in diesem Weltlauf tun konnten. Wir alle haben durch das, was wir erlebt haben und in der Zeit, in der wir leben, ein gewisses Gepräge. Wir haben eine bestimmte Brille auf. Und deswegen ist es heilsam, unsere manchmal eingeschränkte Sicht der Dinge zu hinterfragen und die Welt aus Gottes Perspektive zu betrachten. Natürlich liegt die Wahrheit irgendwo zwischen diesem radikalen Optimismus und diesem übertriebenen Pessimismus. Und dieses Buch Daniel kann uns eine enorme Hilfe dabei sein, diesen göttlichen Blickwinkel einzunehmen oder vielleicht sogar zu gewinnen. Wenn wir die Geschichte von Daniel und seinen 3 Freunden betrachten, können wir Parallelen zu unserem Leben entdecken. Kapitel 1, ich hatte es vorhin schon kurz berichtet uns davon, dass sich diese vier jungen Männer im Exil befanden. Sie lebten also im Teenie-Alter fernab von ihrer Heimat im, ich weiß nicht, ob ich es feindlich gesinnt nennen soll, oder machtergreifenden Babylon. Sie waren Teil dieser ersten Vertreibung um 605 vor Christus. Eine Situation für sie, die eigentlich größten Anlass zum Pessimismus gegeben hätte haben sollen. Und es wäre nur verständlich gewesen, wenn diese vier den Kopf irgendwie in den Sand gesteckt hätten, um sich bestmöglich auch von ihrer Umwelt zurückgezogen haben oder hätten. Oder sie hätten sich einfach angepasst. Wir lernen die Sprache, wir machen alles mit, wir geben unser Vergangenes auf, denn es wird lange dauern. Jeremia hatte vorausgesagt, dass sie 70 Jahre im Exil leben werden. Und tatsächlich, Daniel lebte 70 Jahre im Exil unter, man weiß nicht ganz genau, 4 oder 5 Machthabern. Und er hat wahrscheinlich seine Heimat, die er verlassen hat, nie wieder gesehen. Sie hätten ihren Glauben mit all diesen Geboten aufgeben können, in dem Wissen, dass sie dann wahrscheinlich eine glorreiche Karriere am königlichen Hof in Babylon hätten einnehmen können. Aber beides haben sie nicht gemacht, beides haben sie gelassen. Sie haben sich nicht angepasst und sie haben sich nicht abgekapselt. Und in einer Welt, die ihnen feindlich gegenüberstand, sind sie ihrem Glauben treu geblieben, ihrem Gott treu geblieben und haben gleichzeitig nach dem Besten für ihre Umwelt getrachtet. Sie haben nämlich dieses Wort aus Jeremia 29, Vers 7, das Gott durch Jeremia den Weggeführten nach Babel hat sagen lassen, sie haben das ernst genommen. Nämlich dieses Wort, suchet der Stadt Bestes dahin, ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn ihr es wohl geht, so geht es auch euch wohl. Sie haben auf ihren souveränen Gott vertraut, dass er diese so negative Situation zu einem positiven Ausgang bringen kann. Und Gott hat sie tatsächlich bewahrt und gesegnet. Das werden wir im Laufe des Daniel-Buches noch sehen. Sind wir nicht auch irgendwie im Exil? Im Neuen Testament heißt es, wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und ja, wir sind auch umgeben von Feinden Gottes. Manchmal sehr offensichtlich, manchmal sehr subtil. Und da kann man schon zum Pessimisten werden. Aber einigeln und abschotten ist keine Option. Und Anpassung auch nicht. Sondern Vertrauen auf den Herrn. Mut für ihn, auch in schwierigen Momenten einzustehen. Und nicht zuletzt auch eine gewisse gesunde Portion Optimismus. Warum? Weil Gott souverän bleibt, weil er die Dinge in der Hand hält und sein Königreich wird letztendlich triumphieren. Das ist es, was wir auch in Daniel 2 sehen. Gottes Königreich wird triumphieren. Und ich möchte uns die ersten, ich hatte euch gebeten, in dieser Mail, die ich gestern rumgeschickt habe, wenn ihr schon Zeit habt und könnt, doch das erste und zweite Kapitel zu lesen, damit man schon mal so ein bisschen reinkommt in diese Geschichte von Daniel, der wir uns in den nächsten Wochen widmen. Ich möchte uns aber trotzdem die ersten 13 Verse aus diesem zweiten Daniel lesen. Im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum, über den sein Geist so erschrak, dass er aufwachte. Und der König ließ alle Zeichendeuter und Weisen und Zauberer und Wahrsager zusammenrufen, dass sie ihm seinen Traum sagen sollten. Und sie kamen und traten vor den König, den noch jungen König, er hatte gerade das Königreich von seinem Vater übernommen, traten vor ihn, traten vor den König. Und der König sprach zu ihnen: Ich hatte einen Traum. Und mein Geist war unruhig zu verstehen, was der Traum bedeutet. Da sprachen die Wahrsager zum König auf Aramäisch und ab da ist dann das Buch erstmal die nächsten Kapitel in Aramäisch geschrieben. Der König lebe ewig. Also wie man so als Stiefellecker kommt und erstmal dem König so das Beste wünscht. Gehört sich ja so. Sage deinen Knechten den Traum, so sollen wir ihn deuten. Der König antwortete und sprach zu den Wahrsagern: Mein Wort steht fest. Werdet ihr mir nun den Traum nicht kundtun, also kundtun, was habe ich geträumt, und deuten, so sollt ihr in Stücke gehauen und eure Häuser sollen zu Schutthaufen gemacht werden. Werdet ihr mir aber den Traum kundtun und deuten, so sollt ihr Geschenke und Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. Sie antworteten wiederum und sprachen: Der König sage seinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Der König antwortete und sprach: Wahrlich, ich merke, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Wort feststeht. Aber werdet ihr mir den Traum nicht sagen, so ergeht ein Urteil über euch alle, weil ihr euch vorgenommen habt, Lug und Trug vor mir zu reden, bis die Zeiten sich ändern. Also erkannte die Wahrsager, Traumdeuter, Zeichendeuter, Weisen, weil sie mit seinem Vater wahrscheinlich auch so umgegangen waren. Und er hat gesagt: Ich mache jetzt mal einen Strich durch die Rechnung. Also so könnt ihr mit mir nicht umgehen. Darum sagt mir den Traum, so kann ich merken, dass ihr auch die Deutung trefft. Da antworteten die Wahrsager vor dem König und sprachen zu ihm: Es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Ebenso gibt es auch keinen König, wie groß oder wie mächtig er auch war, der solches von irgendeinem Zeichendeuter, Weisen oder Wahrsager gefordert hätte. Denn was der König fordert, ist zu schwer. Und es gibt auch sonst niemand, der es vor dem König sagen könnte, ausgenommen die Götter, die nicht bei den Menschen wohnen. Da wurde der König sehr zornig und befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte. Auch Daniel und seine Gefährten suchte man, um sie zu töten. Wir lesen von dem Traum von Nebukadnezar. Da hatte er nachts ausgeträumt und ist aufgewacht und war so erschreckt, dass er nicht wieder einschlafen konnte. Und das hat etwas Tröstliches, finde ich. Also nicht für ihn, sondern für uns. Da ist der mächtigste Mann der Welt zu seiner Zeit, König Nebukadnezar II., Herrscher über das babylonische Weltreich, der Millionen Menschen in Angst und Schrecken versetzt, und der Kerl kann nicht schlafen, wegen eines Traumes. Weil er einen Traum hat, mit dem er nicht klarkommt. Es zeigt, dass menschliche Macht immer sehr begrenzt ist. Da reicht ein Traum aus, um ihm mehr als eine schlaflose Nacht zu bereiten. Und wir reden hier von Nebukadnezar, einem grausamen, einem brutalen, einem kaltblütigen und einem cholerischen Herrscher. Und ein schlichter Traum verstörte ihn so sehr, dass er in Panik gerät und all seine Wahrsager, Zauberer und Weisen zusammenruft, und er löst damit eine Krise im Palast aus. Und das Problem war, ihr habt es gehört, die Traumdeuter konnten nicht helfen. Und der König scheint zu wissen, dass er ihnen nicht komplett vertrauen konnte. Er ahnt, dass sie ihn mit irgendwelchen erfundenen Interpretationen abspeisen würden, wenn er ihnen den Traum verrät. Aber er will oder er muss sogar die Wahrheit wissen. Er muss wissen, was dieser Traum zu bedeuten hat. Und deshalb diese radikale Forderung. Die Wahrsager und Weisen sollen ihm nicht nur die Deutung, sondern auch den Traum selber nennen. Sollten sie es nicht können, drohe ihnen der Tod. Und dann bitten und betteln die Betroffenen, diese Forderung sei unmöglich zu erfüllen, kein Mensch kann ihr nachkommen, so etwas hat noch nie ein Herrscher verlangt. Aber Nebukadnezar blieb standhaft. Er wusste um seine Macht. Und er wird sogar noch verärgerter. Und schlussendlich gibt er voller Wut und Zorn den Befehl, alle Weisen im Land umzubringen. Ich meine, Daniel und seine Freunde, die waren da überhaupt nicht bei dieser Gruppe wohl. Die hörten erst später davon. Was wir zu Beginn dieses Kapitels sehen, ist die, diese tiefe Unruhe eines gottlosen Menschen. Nebukadnezar ist mit allem ausgestattet, was man sich in der damaligen Zeit wünschen kann. Macht, Ruhm, Geld, Einfluss ohne Ende. Aber in seinem Inneren, sein Innerstes kennt keinen Frieden. Er ist ein unsicherer Mann, getrieben von Angst und Furcht. Da er die Unvergänglichkeit nicht kennt, sucht er sein Glück und seine Zufriedenheit in vergänglichen Dingen. Aber diese Dinge geben ihm keinen endgültigen Frieden. Kirchenvater Augustinus hat gesagt, wir sind auf Gott hin geschaffen worden und unruhig sind wir, bis wir ruhen in ihm. Und die Welt um uns herum ist voll von Menschen wie mit Nebukadnezar, nicht in ihrer Cholerik, nicht in ihrer Macht. Viele von uns sind unsere Freunde und Bekannte und Verwandten. Es sind Menschen, die sich mit allem, was sie sind und haben, an dieses Diesseits klammern, weil sie sich ja irgendwo dran klammern müssen. Menschen, die sich auf der Suche nach Reichtum, Ansehen, Einfluss, tiefen Frieden erhoffen. Und viele von ihnen scheinen sich in einem tiefen Schlaf zu befinden. Viele von ihnen meinen tatsächlich, alles wäre bestens. Da kann man tatsächlich schon mal zu einem Pessimisten werden und sich fragen, Herr, wo soll das hinführen? Aber der allmächtige Herrscher kann diese Menschen genauso wie Nebukadnezar mit einem Knall aus dem Schlummer reißen, sodass plötzlich sie von Unruhe, Unzufriedenheit und Unsicherheit erfüllt werden. Und sie werden an allen möglichen Orten nach einer Lösung für ihr tiefgreifendes Problem suchen. Und sie erwarten eigentlich befriedigende Antworten von den Weisen dieser Welt. Und wenn sie nicht bekommen, treffen sie wohl möglich zerstörerische Entscheidungen für sich selbst und für ihre Umwelt. Da sind die Daniels und Danielas gefordert. Menschen voller Gottvertrauen, die mutig auf den Plan treten. Und wir sollten dafür beten, dass Gott Unruhe in den Menschen um uns herum bewirkt. Und wenn dieser Moment dann da ist, dann sollten wir entschlossen Initiative ergreifen. Im nächsten Gedanken geht es um das Gottvertrauen eines Jugendlichen und seinen vorbildhaften Mut. Ich bin begeistert von diesem Bericht. Es handelt sich nämlich bei diesen beiden Freunden um Jugendliche, wahrscheinlich sogar Teenager, die noch keine 20 Jahre alt waren. Und besonders Daniel ist gekennzeichnet von diesem tiefgreifenden Gottvertrauen. Er ist das komplette Gegenteil von Nebukadnezar. Daniel hört von dieser Situation. Er nimmt es wahr und er hört von dem Plan, alle Traumdeuter, Zauberer, Ratgeber Babylons umbringen zu lassen. Er hatte noch gar keine Aktien da drin. Er war am Ende seiner Ausbildung und jetzt war er gefordert. Wie reagiert er? Was tut er? Voller Ruhe und voller Weisheit lässt er sich erstmal die Hintergründe erklären. Und dann legt sich dieser junge Mann eine Strategie, einen Plan zurecht. Und schließlich tritt er mutig vor den König und verkündigt ihm, dass er ihm die Deutung seines Traumes nach einer kurzen Bedenkzeit geben werde. Da war nicht viel Zeit. Nebukadnezar hat schon gesagt, ich merke schon, ihr wollt auf Zeit spielen. Und Daniel merkte, das geht nicht. Ich muss jetzt schnell handeln, auch wenn ich noch irgendwie keinen Plan in der Tasche hatte und noch keine Zeit hatte, mit Gott darüber zu reden, deswegen muss ich erstmal zum König gehen und sagen, one moment. Ich weiß, ich bin jetzt auch einer, der um einen Moment noch Geduld bittet, aber ich werde es dir sagen. Also für mich war das so ein bisschen so wie Petrus, der auf das Wort Jesu hin aus dem Boot gestiegen ist und dann erleben musste, dass das Wasser hält, auf dem er geht. Also er bittet noch um kurze Bedenkzeit und dann vertraut er Gottes Allmacht und Führung und erkennt die Gelegenheit, Nebukadnezar, den größten König, der noch über ihm steht, zu bezeugen. Und deshalb macht er diesen Schritt. Und er hat keine Ahnung, wohin das führen würde. Aber er wusste, sich von Gott in diese Situation gestellt, nach Babylon, in diesen Dienst, in diese Lehrzeit und jetzt als Ratgeber des Königs zu wirken. Und das war für ihn kein Zufall. Und Daniel vertraut darauf, dass Gott die Dinge unter Kontrolle hat und er vertraut nicht auf seine eigenen Fähigkeiten. Und das wird daran deutlich, dass er schließlich ein Gebetstreffen mit seinen Freunden einberuft. Da heißt es in Vers 17, und Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten Hanania, Mischael und Asaja mit, damit sie den König des Himmels um Gnade bäten, wegen dieses Geheimnisses und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. Und dann hört Gott das Gebet. Er hört das Gebet. Dann heißt es in Vers 19, da wurde Daniel das Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Und Daniel reagiert wie folgt, ab Vers 19b. Und Daniel lobte den Gott des Himmels, fing an und sprach, gelobt sei der Herr, sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt. Und nur bei ihm ist das Licht. Ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter, denn du hast mir Weisheit und Stärke verliehen und mich jetzt wissen lassen, was wir von dir erbeten haben, denn du hast uns des Königs Sache kundgetan. Auch dieses Gebet finde ich bemerkenswert. Vielleicht denkst du, was ist daran bemerkenswert? Gott hat schließlich sein Gebet erhört, kann er ihm doch dafür danken. Ist doch selbstverständlich. Ja, das ist richtig. Aber was war das für eine Art von Antwort, die Daniel da bekommen hat? Mit welcher Botschaft sollte er vor den König treten? Lieber Nebukadnezar, dein Königreich wird leider nicht für immer Bestand haben. Das wird nicht die gute lange Zeit sein. Das ist wahrscheinlich nicht die Message, die Nebukadnezar gerne hören wollte. Aber mit solch einer Nachricht vor einen Choleriker zu treten, das beweist Mut. Und von daher finde ich das erstaunlich und bemerkenswert, dieses Gebet, was er hier gesprochen hat. Ein Choleriker, der nur einmal mit dem Finger schnippen muss und schon bist du 30 Zentimeter kürzer. Eine nicht angenehme Aufgabe, die ihn da erwartete, um vor den König zu treten. Doch Daniel dankt Gott für diese Offenbarung und dann tritt er mutig vor ihn. Und die ersten Worte, die er ausspricht, lauten ab Vers 27, das Geheimnis, nach dem der König fragt, können Weise, Wahrsager, Traumdeuter oder Zeichendeuter dem König nicht verkünden. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Daniel steht vor dem mächtigsten Herrscher der damaligen Zeit und er weist ihn hin auf den, der so viel größer ist als der Könige, als der König dieser Welt und als alle Könige dieser Welt. Er weist hin auf den, dem allein alle Ehre gebührt. Und es geht Daniel überhaupt nicht um sich selbst. Er weist überhaupt nicht auf sich hin und dass er das jetzt können wird und dass er der Beste der Weisen und der Zeichendeuter ist. Es geht ihm darum, auf Gott hinzuweisen. Und ich denke, damit ist uns Daniel ein Vorbild. Dieser Daniel, dieser Mann mit dem enormen Gottvertrauen und dem Mut, ist zu diesem Zeitpunkt, wenn ich mal so in unsere Runde gucke, jünger als die meisten von uns. Vielleicht nicht ganz wie die erste Reihe hier, aber jünger als die meisten von uns, die etwas weiter hinten sitzen. Lass dir also bitte nicht erzählen, dass du zu jung bist, um für Gottes Ehre einzustehen. Verschwende dein Leben nicht mit all dem, was man mit diesem kleinen Computer in der Hosen- oder Handtasche machen kann, wenn du für den König der Könige Dinge bewegen kannst. Nicht jeder von uns wird eines Tages vor dem Bundeskanzler oder Kanzlerin oder vor dem Bundespräsidenten oder der ersten Bundespräsidentin gegenüberstehen. Vielleicht ist die offene Tür in deinem Leben die Tür zu deinem Nachbarn oder die Tür zu deinem Freund. Dann geh hindurch. Und dann sei demütig wie Daniel und vertraue dem Herrn, wie er es tat. Und dann staune, welche Möglichkeiten Gott dir noch schenken wird. Und staune darüber, wie er sein Reich mehr und mehr auf dieser Welt ausbreitet. Daniel also verkündet in diesen Versen Nebukadnezar zuerst den Traum, den dieser hatte, die Vision von einem mega großen, erhabenen Standbild, der Kopf aus Gold, die Brust aus Silber, Bauch und Lende aus Bronze oder in anderen Übersetzungen heißt es auch Kupfer und die Beine aus Eisen und die Füße ein Gemisch aus Eisen und Ton. Und dann ist da so ein Stein, der nicht von eines Menschenhand gelöst wird, herabrollt und dieses Standbild zertrümmert und dann zu einem gewaltigen Berg anwächst, bis es schließlich die ganze Erde erfüllt. Es ist eine gewaltige Vision des Triumphes von Gottes Königreich. Und die meisten Ausleger sind sich im Wesentlichen in ihrer Interpretation einig. Nebukadnezars babylonisches Königreich, das doch so gewaltig und schön erschien, ist der goldene Kopf dieses Königsbildes, dieses Standbildes. Aber es wird eines Tages vergehen. Und ab hier wird dieser Traum dann prophetisch, weist auf verschiedene Jahrhunderte danach hin. Und genauso wird es den künftigen Reichen ergehen. Die Meder und Perser, die Griechen und die Römer. Alle schienen zu ihrer Zeit unüberwindbar. Aber ein kleiner, ein unscheinbarer Stein, ein Stein nicht von Menschenhand, sollte sie alle zerstören. Wer oder was ist dieser Stein? Es ist der gleiche Stein, von dem der Psalmist in Psalm 118, Vers 22 schreibt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Es ist der gleiche Stein, mit dem Gott eines Tages das felsenfeste Fundament Zions begründen würde, wie es Jesaja 28, Vers 16 prophezeit. Siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Und im Neuen Testament bezieht niemand Geringeres als Jesus Christus selbst diese Vorhersage auf sich in Matthäus 21, Vers 42. Es ist Jesus Christus, der dieser Eckstein ist, der Stein des Anstoßes aber auch. Und mit seiner Menschwerdung, mit seinem Sterben und Auferstehen hat das Königreich Gottes einen unaufhaltsamen Einzug gehalten in diese Welt. Ein Königreich nicht von Menschenhand, sondern von der mächtigen Hand Gottes. Und dieses Königreich Gottes wächst und wächst in unserer Welt und es macht vor keinen Landesgrenzen Halt. Es vereint Menschen aus allen Nationen, Völkern und Sprachen und es ist dabei, von einem kleinen Stein zu einem großen Berg zu werden, das eines Tages die ganze Erde erfüllen wird. Und wir dürfen Anteil daran haben. Wie großartig. Wir leben in einer spannenden Zeit. In der Zwischenzeit zwischen diesem schon jetzt und noch nicht. Gottes Reich ist schon gegenwärtig, es ist mitten unter uns, aber es ist noch nicht vollendet. Nebukadnezar ist zwar schon lange tot, aber noch regieren auf dieser Erde die Bidens und Erdogans und Uns und Xi Jinpings und Putins und wie sie alle heißen. Im Himmel jedoch und auf dem Thron des Universums, da regiert König Jesus. Und diesem König Jesus gebührt unsere Loyalität, weil er uns mit seinem Blut erkauft hat. Wie ordnen wir uns also ein? Als Pessimisten oder als Optimisten? Mal so oder wieder noch? Vielleicht hoffentlich viel mehr als Realisten, von manchen vielleicht auch Träumer genannt, die diese Welt nüchtern im Lichte von Gottes Wort betrachten. Und machen wir uns nichts vor, wir leben im Exil, genauso wie Daniel und seine Freunde. Und unsere Umgebung ist nicht nur freundlich gesinnt. Und deswegen ist es wichtig, unseren Blick auf den Allmächtigen neu auszurichten der über alle Mächtigen herrscht, und auf seine großartigen Verheißungen zu trauen. Dann gilt es, alle Sorgen auf den zu werfen, der für uns sorgt. Und es ist ermutigend, wenn wir sehen, was der Herr schon alles in dieser Welt bewirkt hat. Und wie er momentan in anderen Erdteilen, in Ecken und Winkeln dieser Erde Menschen in sein Reich hineinruft. Und deshalb wünsche ich uns, dass wir gekennzeichnet sind durch zwei Dinge. Zum einen durch ein unerschütterliches Vertrauen in unseren souveränen Gott, aber dann auch in eine entschlossene Initiative für unseren ewigen König. Das ist die Botschaft, die sich durch das ganze Buch Daniel zieht. Gott ist souverän. Er bewahrt sein Volk, er segnet diejenigen, die ihm vertrauen, und er hilft ihnen durch schwerste Zeiten, durch Anfechtungen und Prüfungen hindurch. Und diese Haltung darf dich und mich kennzeichnen. Und soll es sogar. Wir wissen nicht, wo wir am Ende landen. Aber wir wissen, dass wir einen souveränen Gott haben, der es unter Kontrolle hat. Die Haare auf unserem Kopf sind gezählt, auch wenn es täglich weniger werden. Die Bibel bringt uns auf jeder Seite die Allmacht Gottes zum Ausdruck, und wir wollen das betonen, was die Bibel betont. Aber wir wollen diese Souveränität Gottes nicht nur hören und kopfmäßig festhalten, so als könnten wir jetzt einen Haken dran machen, wenn wir sie in unseren bekennenden Liedern singen, wenn sie auftaucht. Nein, es geht darum, dass wir tatsächlich unser ganzes Verhalten in diesen Gott setzen, der sein Volk bisher nicht im Stich gelassen hat und jede seiner einzelnen Verheißungen wahrmacht. Und zudem sollen wir gekennzeichnet sein durch entschlossene Initiative für den ewigen König. Das ist nämlich die zweite große Wahrheit, die sich wie so ein roter Faden auch nicht nur durch das Buch Daniel, sondern durch die Bibel zieht. Immer wieder ruft Gott sein Volk nicht nur dazu auf, ihm zu vertrauen, sondern im Vertrauen auf ihn auch zu handeln, unterwegs zu sein, mutig und entschlossen voranzugehen. Und Daniel wird uns auch, wenn wir uns mit ihm beschäftigen, darin ein großes Vorbild sein. Er hat die Gelegenheit, die sich ihm geboten hat, beim Schopf gepackt. Er ist voller Mut vor den mächtigsten Mann der Welt getreten, ist für den wahren und ewigen König eingestanden und hat letztlich dafür gesorgt, dass ein sinnloses Massaker an unschuldigen Menschen abgewendet wird. Steht also auf, ihr Daniels unserer Zeit. Steht auf, ihr mutigen Männer und Frauen, die entschlossen sind, für Gott Initiative zu ergreifen. Steht auf, ihr Nachfolger Christi, die an dem Platz, an dem sie ihr König gestellt hat, für ihn die Stimme erheben. Steht auf, ihr Danielas, die ganz bewusst das Risiko eingeben, um sich für das Wohl ihrer Mitmenschen einsetzen. Lasst uns nicht zu klein von unserem Gott denken. Und schauen wir zuletzt auf das faszinierende Ende unseres Kapitels, auf Vers 47. Ich weiß nicht, ob Daniel in seinen kühnsten Vorstellungen mit solch einer Reaktion von Nebukadnezar gerechnet hat. Da heißt es in Vers 47, da sagt Nebukadnezar: Wahrhaftig, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, dass du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Bei Gott ist nichts unmöglich. Er kann sich selbst aus dem Mund eines Nebukadnezars Lob erschaffen. Und er gebraucht dazu die Daniels und Danielas dieser Welt, die gekennzeichnet sind durch unerschütterliches Vertrauen und entschlossene Initiative. Bei der Vorbereitung musste ich an ein Lied denken, das geschrieben wurde in dem Jahr, als ich mich für ein Leben mit Jesus entschieden habe. Es ist ein Lied von Theo Lehmann, 1980 geschrieben. Wir haben es dann auch oft in der Jugendgruppe gesungen. Es heißt, wer Gott folgt, riskiert seine Träume, setzt eigene Pläne aufs Spiel. Auch als Verlierer kommt ihr nicht zu kurz. Gott bringt euch an sein gutes Ziel. Und dann im Refrain: Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der kleine Stein. Nein, er ist der ewige Fels. Auch mit Gott gerät man in Krisen, Probleme, die unfassbar sind. Trotz aller Zweifel seid dennoch gewiss, er schläft nicht und sorgt für sein Kind. Die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Und das wollen wir in den nächsten Wochen auch tun. Und lehrt eure Kinder das eine, dass über Gott keiner mehr steht und dass auch der Größte klein beigeben muss, wenn Gott kommt und alles vergeht. Wollen wir für den König der Herrlichkeit uns erheben und ihm das folgende Lied singen.